Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 5 bis 24. Lukas, Kapitel 21, die Verse 5 bis 24. Einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut, und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Da sagte Jesus, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Sie fragten Jesus, Meister, wann wird das denn geschehen? Und an welchem Zeichen werden wir erkennen können, dass es soweit ist? Gebt Acht, lasst euch nicht irreführen, antwortete Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden von sich sagen, ich bin es, und werden verkünden, die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt, aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagte er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Aber noch bevor es zu dem allem kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Und es wird euch für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Meint nicht, ihr müsstet euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben, und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten, und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Und doch soll kein Haar von eurem Haupt verloren gehen. Seid standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Truppen eingeschlossen wird, könnt ihr sicher sein, dass die Zerstörung der Stadt bevorsteht. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht in der Stadt Schutz suchen. Denn dann sind Tage des Gerichts da, und alles, was in der Schrift darüber vorausgesagt ist, wird in Erfüllung gehen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen? Denn es wird eine große Not im Land herrschen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk hereinbrechen. Die Menschen werden mit dem Schwert getötet oder als Gefangene unter alle Völker verschleppt werden. Jerusalem wird von fremden Völkern niedergetreten werden, bis deren Zeit abgelaufen ist. Das war jetzt Teil der sogenannten Endzeitrede von Jesus. Den meisten, denke ich, ist die Endzeitrede bekannt, wie sie bei Matthäus überliefert wird. Wenn man die jetzt vergleicht mit der Endzeitrede, wie sie Lukas überliefert, da gibt es ein paar Besonderheiten, aber es gibt eine relativ große Schnittmenge. Das Thema der Predigt heute: Was können wir erwarten, nachdem Jesus Gottes Herrschaft aufgerichtet hat? Und die Predigt hat drei Punkte. Der erste: Nach der Aufrichtung der Herrschaft Gottes gibt es eine unbestimmte Zeit, in der es noch das Böse und das Leid in der Welt gibt. Der zweite Punkt: Besonderes Zeichen der angebrochenen Herrschaft Gottes ist die Mission, in der Gott trotz aller Anfeindungen unwiderstehlich wirkt. Und der dritte Punkt: Gott selbst hat den Tempel in Jerusalem zerstört, um zu zeigen, dass man nur in Jesus an seiner gnädigen Herrschaft teilhat. Zum ersten Punkt. Nach der Aufrichtung der Herrschaft Gottes gibt es eine unbestimmte Zeit, in der es noch Böses und Leid in der Welt gibt. Vers 5 berichtet Lukas. Einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut war, und die Ausstattung mit Weihegeschenken. Vielleicht nur ein kurzer Hinweis. Manchmal stößt man auf vermeintliche Widersprüche in den Evangelien. Vermeintliche Widersprüche. Die Evangelisten Markus und Matthäus, die berichten, dass Jesus den Tempel verlassen hat und dann über die Zerstörung Jerusalems und des Tempels gesprochen hat. Und Matthäus und Markus, die sagen auch, dass er das seinen Jüngern gesagt hat, also dem engeren Jüngerkreis. Bei Lukas ist es so, Jesus redet über diese Dinge noch im Tempel. Und er sagt es zu allen. Und diejenigen, die Frage stellen, das lässt Lukas offen, das müssen gar nicht mal seine Jünger sein, das scheinen irgendwelche Juden in Jerusalem zu sein. Also offensichtlich hat Jesus gegen Ende seiner öffentlichen Wirksamkeit häufiger über diese Themen gesprochen. Was nämlich jetzt passieren wird, wenn er in Jerusalem Gottes endgültige Herrschaft aufrichtet. Weil das ist und bleibt eins der wesentlichen Themen, insbesondere im Lukas-Evangelium. Also, was passiert, wenn Jesus nach Jerusalem kommt? Ne? Wir sind im Lukas-Evangelium auf die Bedeutung vorbereitet worden. Lukas hat einen ziemlich langen Reisebericht von Lukas 9 bis Kapitel 19. Da ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Und mehrmals sagt Jesus seinen Jüngern, was in Jerusalem passieren wird. Er sagt mehrfach, ich muss dahin, um Gottes Herrschaft aufzurichten. Und zwar durch meinen Tod und meine Auferstehung. Und die Jünger begreifen nicht, was er damit sagen will. Für die Jünger ist es, die können das nicht nachvollziehen. Also warum soll der Retter sterben und dadurch Gottes endgültige Herrschaft aufrichten? Noch ein Wort zu der endgültigen Herrschaft Gottes. Was meint Jesus damit? Jesus spricht von der Herrschaft, die Gott im Alten Testament häufig angekündigt hat. Wenn Gott am Ende eingreifen wird, wenn er sein Volk retten wird und wenn er endgültiges Gericht halten wird über die Völker, dann wird das als die Aufrichtung der Herrschaft Gottes beschrieben. Und daran knüpft Jesus an und sagt, mit ihm ist diese Herrschaft angebrochen. Und der Grund für diese Herrschaft, die Grundlage für diese Herrschaft wird dann eben in Jerusalem gelegt, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Aber bis hierhin, ne, ist das für seine Jünger noch nicht verständlich. Lukas schreibt dann ja weiter, ne, in der Apostelgeschichte, spätestens nach der Auferstehung und erst nach der Auferstehung von Jesus begreifen die Jünger, ach ja, es musste durch den Tod von Jesus geschehen und durch seine Auferstehung, dass Gott seine endgültige Herrschaft aufrichtet. So, und wenn es um die Aufrichtung der endgültigen Herrschaft Gottes geht, da war jedem Juden klar, da müssen wir auch über den Tempel reden. Was ist mit dem Tempel in Jerusalem? Der Tempel war seit jeher das Symbol für die Herrschaft Gottes in Israel. Der Tempel, wenn man so will, den Salomo bauen ließ, das sollte sowas wie die Regierungszentrale in Jerusalem und in Israel sein. Der Tempel sollte viel größer sein als alle anderen Häuser. Und daran sollte jeder erkennen, hier wohnt der Chef. Hier wohnt Gott, unser Herr. Von hier aus regiert er unser Volk. Ich meine, es mutet schon, wenn man das Buch der Könige liest, es mutet schon ein bisschen komisch an, wenn das Königshaus von Salomo größer ist als der Tempel. Da fragt man sich schon, was hat sich Salomo jetzt dabei gedacht? Der Tempel, den König Herodes bauen ließ oder erneuern ließ, der war prächtig. Der war prächtiger als der Tempel, den Salomo einst bauen ließ. Und darum auch diese Reaktion. Einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, und mit denen er gebaut war, und die Ausstattung mit Weihgeschenken. Für die meisten Juden sah das so aus. Also wenn Gott seine endgültige Herrschaft aufrichtet, dann wird er auch diesen Tempel in Jerusalem weiterhin benutzen, um von dort aus diese Herrschaft auszuüben. Und je größer dieser Tempel ist, dachte man, ja, umso sicherer konnte man sein, dass das geschehen würde. Da sagte Jesus, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und das war für die Fragesteller mit Sicherheit eine Verwunderung. Also wie passt das jetzt zusammen? Also wenn Gott kommt und seine endgültige Herrschaft aufrichtet, dann wird der Tempel zerstört. Oder wie? Das scheint Jesus hier tatsächlich anzudeuten. Die Aufrichtung der endgültigen Herrschaft Gottes hat weniger was mit dem Tempel zu tun als mit Jesus. Also mindestens so viel steckt hier drinne, dass Jesus andeuten will, also Leute, wenn es um die Aufrichtung der Herrschaft Gottes geht, dann braucht ihr nicht auf den Tempel zu gucken. Der wird in ein paar Jahren, wenn man so will, abgerissen werden. Dass der Tempel zerstört werden würde, hat Jesus vorher schon, so berichtet das Lukas, angekündigt, zum Beispiel in Kapitel 13. O Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir sendet. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich scharen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Ja, euer Haus wird euch überlassen. Was an der Stelle erstmal so viel bedeutet, also Gott wird sich aus diesem Haus zurückziehen, und das ist dann euer Haus. Und hier geht Jesus noch einen Schritt weiter. Gott wird sich nicht nur aus diesem Haus zurückziehen, sondern er wird sich gegen die Stadt und ihren Tempel wenden. Das wird er tun, weil sie Jesus als Retter verwerfen. Und dann kommt die Rückfrage, da fragten sie ihn: Meister, wann wird das geschehen und an welchem Zeichen können wir erkennen, dass es soweit ist? Und der Übergang ist nicht so einfach nachzuvollziehen. Also, zuerst scheint es ja so zu sein, diese Leute bewundern den Tempel, die scheinen nicht damit zu rechnen, dass dieser Tempel mal zerstört werden wird. Jetzt in Vers 7 lautet die Anfrage nicht, wie, der Tempel wird zerstört werden, sondern sie fragen, wann wird der Tempel zerstört werden. Und auch das ist überliefert. Das Judentum zur Zeit von Jesus und auch noch zur Zeit von Paulus, das war zweigeteilt, wenn man so will, im Blick darauf, welche Bedeutung der Tempel haben würde, wenn Gott seine Herrschaft vollendet. Es gab auch eine Richtung im Judentum, die war davon überzeugt, bevor Gott seine Herrschaft vollendet, muss der jetzige Tempel zerstört werden und unmittelbar danach wird Gott seinen endgültigen Tempel aufrichten. Vielen Juden zu der Zeit, denen war klar, dass Gott den Tempel zerstört, das haben wir ja schon erlebt. Im Alten Testament kann man das nachlesen, in den Königebüchern oder bei Jeremia, bei den Propheten. Warum ist der Tempel damals zerstört worden durch die Babylonier? Und die Antwort, die gegeben wird, ist klar. Weil die Israeliten Gott ungehorsam waren. Weil sie Götzendienst getrieben haben. Darum hat Gott sich gegen sein eigenes Haus, gegen den Tempel gewandt und ihn zerstören lassen. Also diesen Zusammenhang kannten die schon. Ja, also es kann sein, dass Gott sich bei großem Ungehorsam des Volkes gegen den Tempel in Jerusalem wendet. Und daran knüpft Jesus an. Was Jesus hier schon andeutet ist, Leute, es wird etwas in Jerusalem passieren. Die Stadt wird so eine große Schuld auf sich laden. Diese Schuld übersteigt die Schuld der Vorväter zur Zeit der Babylonier. Diese Schuld wird so groß sein, dass Gott sich dazu entschließen wird, diesen Tempel endgültig zu zerstören. Welche Schuld das sein wird, das hat Jesus schon mehrfach angedeutet. Lukas wird es dann in den Kapiteln 22 bis 24 schildern. Sie werden sich an dem Sohn Gottes vergreifen. Jesus hat schon in Kapitel 20 deutlich gemacht, hat er dieses Gleichnis erzählt von dem Weinbergbesitzer. Und da stellt Jesus dann diese Frage, was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern machen, nachdem sie den Sohn umgebracht haben? Er wird kommen und sie umbringen und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Also da hat Jesus angekündigt, er wird die führende Schicht in Jerusalem und im damaligen Judentum austauschen. Durch seine Jünger, die werden das wahre Israel dann anführen und unter Gottes Herrschaft bringen. Also da fragen sie ihn, Meister, wann wird das geschehen und an welchem Zeichen können wir erkennen, dass es soweit ist? Für diejenigen, die diese Frage stellen, hängen die Zerstörung des Tempels und das Ende der Welt unmittelbar zeitlich zusammen. Wenn der Tempel zerstört wird, kommt unmittelbar auch das Ende. Und an welchem Zeichen können wir erkennen, dass es soweit ist? Mit der Zerstörung des Tempels und mit der Vollendung der Herrschaft Gottes. So, und darauf, auf diese Frage antwortet Jesus in der sogenannten Endzeitrede. Vers 8, Jesus antwortete, seid auf der Hut und lasst euch nicht irreführen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin es, und werden verkünden, die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Jesus antwortet auf die Frage der Leute nicht direkt. Das ist jetzt also keine Antwort auf die Frage, wann. Und Jesus sagt hier nicht wann. Also in 40 Jahren, in 100 Jahren, in 1000 Jahren, nix. Als erstes kommt eine Aufforderung an seine Jünger. Seid auf der Hut und lasst euch nicht irreführen. Also von Anfang an schärft Jesus seinen Jüngern ein, seid darauf gefasst. Wenn ich jetzt in Jerusalem Gottes endgültige Herrschaft aufrichte, was für eine Zeit folgt dann? Es folgt eine Zeit, da müsst ihr auf der Hut sein, um euch nicht irreführen zu lassen. So, und das ist so grundlegend in der Unterweisung, weil das war eigentlich für alle Juden der damaligen Zeit ziemlich unverständlich. Also also wenn Gott seine endgültige Herrschaft aufrichtet, dann ist es doch, das ist doch ein großes Ereignis. Und danach, da beginnt nicht eine Zeit der Prüfung, das ist alles vorher. Wenn Gott seine Rettung bringt, dann ist es einmal und endgültig. Nicht so eine Zwischenzeit, wo man noch geprüft wird. Und da sagt Jesus, genau das wird so sein. Also was Jesus hier auch andeutet, also viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin es. Das, was Jesus hier durchblicken lässt, er wird für eine Zeit lang nicht da sein bei seinen Jüngern hier auf der Erde. Also irgendwie wird er jetzt in Jerusalem Gottes Herrschaft aufrichten, danach ist er aber weg. Und es wird Gelegenheit geben für viele Menschen, für viele Irrlehrer, dass sie sich jetzt als Retter ausgeben können. Und die werden nicht, ich sag mal, vom Tisch gefegt. Also die werden nicht, da fällt nicht Feuer vom Himmel und die werden sofort verzehrt. Nein. Die werden volle Gelegenheit bekommen, sich als Irrlehrer auszutoben. Und deswegen müssen die Jünger auf der Hut sein, damit sie sich nicht auch irreführen lassen. Die Frage ist, auf welcher Grundlage sollen die Jünger denn erkennen, ob es sich jetzt um Jesus oder um den wahren Retter handelt oder nicht, wenn diese Irrlehrer auftreten? Und die Antwort ist, auf der Grundlage der Unterweisung, die Jesus ihnen gegeben hat. Und auf der Grundlage dessen, dass er in Kürze sterben und auferstehen wird. Vers 9, erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt, aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagt er zu ihnen, ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich gegen das andere. Schwere Erdbeben wird es geben, Hungersnöte, Seuchen werden bald diese, bald jene Gegend heimsuchen. Furchteinflößende Dinge und gewaltige Zeichen werden am Himmel zu sehen sein. Auch hier ein Überraschungseffekt. Wie wird es auf der Erde zugehen, nachdem Gottes endgültige Herrschaft aufgerichtet, nicht vollendet worden ist? Es wird rein äußerlich so weitergehen wie vorher. Und der typische Jude, der hätte natürlich anderes erwartet. Wenn Gott seine endgültige Herrschaft aufrichtet, ja, dann wird das Lamm beim Wolf verweilen. Der Knabe wird seine Hand ins Loch der Otter stecken. Also es wird Friede sein. Die Völker werden Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Es wird keine Kriege mehr geben. Gottes Segen, Gottes Herrlichkeit wird die ganze Erde erfüllen. Und jetzt sagt Jesus, nö. Es geht so weiter wie bisher. Es wird auf der Erde Tod geben, Krankheit, Krieg, Seuchen, mal hier, mal dort. Es wird so lange weitergehen, bis Jesus wiederkommt, bis Gottes Herrschaft vollendet wird. So, und das ist bis heute auch für die Jünger von Jesus, für alle Christen, hin und wieder auch ein Grund zur Anfechtung. Wenn man krank wird, als Christ, ne? Christen können Krebs kriegen und dran sterben, elendig. Und bis Jesus wiederkommt, sterben Christen, genauso wie alle anderen Menschen auch. Jeden Tag sterben ungefähr 200.000 Menschen auf dieser Welt. 200.000. Du hast vorhin schon vom Coronavirus gesprochen, ne? Angeblich sterben jedes Jahr ungefähr eine gute halbe Million Menschen an der Influenza-Grippe. Jedes Jahr eine halbe Million. Ich meine, das ist schon wieder gar nicht so viel, wenn man bedenkt, ja, es gibt auch 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Sollte es noch 100 Jahre dauern, bis Jesus wiederkommt, werden bis dahin ungefähr 10 Milliarden Menschen sterben. Also eines ganz, in Anführungsstrichen, natürlichen Todes. Ne? Und das in einer Welt, von der gilt, dass Gott schon seine endgültige Herrschaft aufgerichtet hat. Das muss man verdauen. Also an diesen Dingen kann man offensichtlich nicht erkennen, dass Gott seine Herrschaft aufgerichtet hat. Weil, ne, was das anbetrifft, Tod, Krankheit, da ist es genauso wie vorher, bevor Jesus in Jerusalem Gottes Herrschaft aufgerichtet hat. Hat sich nichts verändert. Viele Dinge laufen ja immer noch, ja, ich sag mal, relativ gut, ne? Rein weltlich gesehen. Also so wie wir heute leben können, davon haben die meisten Menschen nur geträumt. Und so wie wir hier in Deutschland leben können, davon träumen die meisten Menschen in der Welt. Also als Christen haben wir viel Grund, Gott für etliche Dinge zu danken. Und mein Eindruck ist tatsächlich der, also es wird eine Schreckensbotschaft nach der anderen durch die Medienlandschaft gejagt. Irgendwie brauchen die Menschen das. Es ist, ne, Angst ist ein wichtiges Thema, aber der Mensch will Gott nicht danken müssen für die vielen Wohltaten, die er von ihm empfängt. Deswegen sind wir, trotz all der Dinge, die es gibt in der Zeit bis zur Vollendung, Tod, Krankheit, Krieg, sollen wir es immer mehr lernen, Gott für die Dinge zu danken, die er in diesem Ganzen uns schenkt. Und das ist eine Fülle von guten Gaben. Danksagung, das ist unser Beruf. So, und dann kommt Jesus doch auf ein paar wichtige Zeichen dieser Zeit zu sprechen. Eines der wichtigsten Zeichen dieser Zeit, also zwischen der Aufrichtung und der Vollendung der Herrschaft Gottes, ist das Evangelium. Das Evangelium ist die einzige Botschaft, durch die die Menschen echten und bleibenden Trost empfangen. Und darum ist es die Hauptaufgabe der Jünger von Jesus, sie auszubreiten, bis Gott seine Herrschaft vollendet. Darum geht es jetzt im zweiten Punkt. Besonderes Zeichen der angebrochenen Herrschaft Gottes ist die Mission, in der Gott trotz aller Anfeindungen unwiderstehlich wirkt. Vers 12. Noch bevor dies alles geschieht, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und ins Gefängnis werfen. Vor Könige und Machthaber wird man euch stellen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Aber noch bevor dies alles geschieht, Jesus hat hier wahrscheinlich vor allem das konkrete Ereignis der Tempelzerstörung vor Augen. Also die Zerstörung des Tempels als Zeichen der bald bevorstehenden Vollendung der Herrschaft Gottes. Und da sagt Jesus, bevor das geschieht, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Und was Jesus hier schildert, ist erst einmal auf seine ersten jüdischen Jünger gemünzt. Ne, da ist die Rede davon, die werden euch in den Synagogen vor Gericht stellen. Synagogen, ne, jüdische Gemeinden. Und das betrifft direkt erst einmal die Jünger von Jesus. Sie werden verurteilt werden. Darüber hinaus aber ist das, was Jesus hier sagt, auch für alle Jünger relevant, für die Jünger aller Zeiten. Insbesondere das, was Jesus dann von Vers 13 an sagt, das, also wenn ihr vor Gericht gestellt werdet, wird euch die Gelegenheit bieten, als Zeugen aufzutreten. Ist interessant, ne? Also, wenn man euch vor Gericht bringt, um euch anzuklagen, könnt ihr als Zeugen auftreten. Also, ihr seid dazu befreit, vor Gericht eine ganz andere Position einzunehmen, als die, die euch zugedacht ist. Die wollen euch anklagen. Ihr braucht euch gar nicht für irgendwas zu rechtfertigen, sondern ihr nutzt es einfach als Zeugnis, als Gelegenheit für Jesus zu zeugen. Das ist hier gemeint, als Zeugen aufzutreten für Jesus. Und das wird in Worten geschehen und in der Bereitschaft, für Jesus zu leiden. Vers 14, verzichtet bewusst darauf, im Voraus festzulegen, wie ihr eure Sache vertreten wollt. Ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben. Ich werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Diesen Vers darf man jetzt nicht missbrauchen, ne, so nach dem Motto, ich brauche mich nicht auf die nächste Klausur oder Prüfung vorbereiten, weil Gott hat ja zugesagt, er wird mir, während ich in der Prüfung sitze, alles eingeben, was ich brauche, um die Prüfung zu bestehen. Nö. Dieser Vers ist auch nicht darauf gemünzt für ganz normale Predigtvorbereitung. Also so nach dem Motto, das wird nur verhindert, eine geistgewirkte Predigt, je mehr man vorbereitet. Es ist ja ganz klar gesagt, auf welche Beziehung, auf welche Dinge sich das bezieht. Man wird vor Gericht geschleppt. Und da ist auch, wenn es soweit ist, gar keine Zeit mehr, da noch eine Predigt vorzubereiten. Worauf Jesus hier abzielt, ist Folgendes. Also, wir sollen uns nicht so viele Gedanken darüber machen, dass, wenn es mal so kommen sollte, wie wir uns angemessen darauf vorbereiten sollen. Weil das scheint der Instinkt zu sein. Thema Angst. Oh ja, die Zeiten werden möglicherweise rauer für Christen. Wie kann ich mich darauf vorbereiten, Jesus unter allen Umständen treu zu bleiben? Und dann malt man sich schon Dinge aus. Möglicherweise kommen jetzt erste Christen vor Gericht, weil sie sich zum christlichen Glauben bekennen. So, jetzt muss man im Vorlauf schon mal sich klar überlegen, wie kann man diese Christen unterstützen? Wie kann man sich selbst wappnen, um unter solchen Umständen zu bestehen? Und Jesus sagt, ihr braucht euch nicht zu wappnen. Verzichtet bewusst darauf, hört auf, euch Sorgen und Angst darüber zu machen, ob ihr in schwierigen Situationen ausharren werdet. Der Aufruf zum Ausharren, der gilt sowieso im Alltag. Und der Aufruf zum Ausharren beinhaltet ja nicht, dass man es lernt, auf eigene Kräfte zu vertrauen. Im Gegenteil, das ist der Ruf dazu, sich ganz Jesus anzuvertrauen, alles von ihm zu erwarten. Und das ist eine Verheißung hier drin. Leute, wenn es richtig schlimm wird, gerade dann könnt ihr ganz ruhig sein. Gerade in solchen Situationen werdet ihr lernen, dass es wirklich nicht auf euch ankommt. Mit anderen Worten, freut euch auf solche Gelegenheiten. Gerade da werdet ihr die Hilfe Gottes erfahren. Nur in der Schriftlesung. Die Jünger haben sich gefreut, als sie zum ersten Mal Schläge bekommen haben für ihr Bekenntnis zu Jesus. Da fragt man sich ja, waren das Masochisten oder so? Nee, die haben begriffen, die haben es erfahren, dass in dem Zeugnis selber, dass sie getragen worden sind. Das haben sie in einer Weise erlebt, wie vorher offensichtlich noch nicht so. Es war fast so wie, jetzt haben wir das doch endlich mal erfahren, was Jesus uns vorausgesagt hat. Jesus redet ehrlich mit seinen Jüngern. Er sagt, sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch verraten und manche von euch wird man töten. Alle Menschen werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Auch das ist eben überraschend. Die Jünger haben gedacht, also wenn wir jetzt mit Jesus nach Jerusalem gehen und Gottes Herrschaft wird aufgerichtet, und wir sind die ersten Jünger von Jesus, da werden wir mit Jesus so am meisten Lob und Ehre ernten. Was Jesus seinen Jüngern hier ankündigt, ja, ihr seid bevorzugte Jünger, ihr werdet in ganz besonderer Weise an meinen Leiden Anteil bekommen. Weil das hat Jesus ihnen ja schon gesagt, mehrfach. Ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde dadurch Gottes Herrschaft aufrichten, dass ich mein Leben hingebe. Und ihr werdet in ähnlicher Weise daran beteiligt werden, Gottes Herrschaft auszubreiten. Ihr werdet leiden und einige von euch werden sogar sterben. Und dieses Leiden bis hin zum Märtyrertod wird ein Zeugnis dafür sein, wie wertvoll Jesus und das Evangelium sind. Es gibt Es gibt kaum ein wirksameres Zeugnis für den Wert, den Jesus hat, als den, dass ein Mensch mit Freude sein Leben hingibt und sagt, ja, das ist, Jesus ist wertvoller als mein Leben. Jetzt könnte man, ne, so vom jetzigen Standpunkt aus, wo das ja, wo so ein Märtyrertod so in weiter Ferne liegt, könnte man denken, boah, es ist, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass ich sowas auf mich nehmen könnte mit Freude. Auch da sagt Jesus, mach dir da nicht so große Sorgen drüber. Wenn es soweit ist, werde ich bei dir sein. Ein Beispiel dafür berichtet Lukas dann in der Apostelgeschichte mit dem Stephanus. Der Stephanus hat sich das auch nicht ausgesucht. Und plötzlich war der Tag da, da hat sich der Mob gegen ihn zusammengetan. Und Stephanus wusste, möglicherweise ist das meine letzte Predigt, die ich hier halten werde. Und je länger, je mehr er gepredigt hat, war er beseelt, bis er dann am Ende zuspitzen konnte, um möglicherweise noch ein paar Leute durch seine Predigt zu retten. Und Lukas betont dann, also dieser Stephanus ist getragen worden durch den Beistand von Jesus und dem Heiligen Geist. Nicht ein Haar von eurem Kopf wird verloren gehen, sagt Jesus. Hier geht es nicht um Haarausfall. Hier geht es auch nicht darum, vor dem zeitlichen Tod bewahrt zu werden, weil das hat Jesus ja vorher gesagt. Also einige werden getötet werden. Das kann damit also nicht gemeint werden. Gemeint ist, selbst wenn sie euch töten, kann euch das nichts anhaben im Blick darauf, an der endgültigen Herrschaft Gottes teilzuhaben. Das sagt Jesus jetzt hier nicht konkret, aber gemeint ist durch die leibliche Auferstehung von den Toten. Und hier ist auch ein Hinweis darauf, dass es egal ist, welchen Tod ein Christ erfährt, ob er beerdigt wird, ob er verbrannt wird, ob er ins Säurefass versenkt wird, ist völlig egal. Er wird am Ende leiblich auferweckt. Es ist ein Akt des allmächtigen Gottes. Gewinnt, Vers 19, gewinnt euer Leben durch euer Ausharren. Das ist die eigentlich entscheidende Aufforderung in der Endzeitrede. Jesus ist der einzige Weg, um unter Gottes endgültige Herrschaft zu kommen. Und um dies zu unterstreichen, sagt Jesus jetzt in den Versen 20 bis 24 etwas zur kommenden Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Und dieses Thema war für die ersten jüdischen Jünger von besonderer Bedeutung. Aber auch wir lernen etwas daraus. Und darum geht es im dritten Punkt. Gott selbst hat den Tempel in Jerusalem zerstört, um zu zeigen, dass man nur in Jesus an seiner gnädigen Herrschaft teilhat. Der Tempel in Jerusalem ist im Alten Testament der Ort, von dem aus Gott seine gnädige Herrschaft über sein Volk ausbreitet. Im Tempel, da findet der Priester- und Opferkult statt. Hier wird die Grundlage dafür gelegt, dass dem Volk die Sünden vergeben werden. So ist es ganz klar im Alten Bund beschrieben. Und es war nur natürlich, jetzt nach der Hinrichtung von Jesus, irgendwie ein Zeichen dafür zu setzen, also welche Bedeutung hat jetzt der Tod von Jesus, der Sühnetod von Jesus, welche Bedeutung hat er jetzt im Blick auf den Tempel? Gibt es jetzt zwei Wege zur Erlösung? Also einen über den alten Bund und einen über den neuen Bund? Oder bleibt der Tempel bestehen als Zeugnis auf Jesus hin? So, und Jesus kündigt eben an, dass Gott sich entschlossen hat, ein anderes Zeichen zu setzen, um den überragenden Wert des Opfers von Jesus deutlich zu machen, nämlich durch die Zerstörung dieses Tempels. Vers 20. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Truppen eingeschlossen wird, dann könnt ihr sicher sein, dass die Zerstörung der Stadt bevorsteht. Schon zwei Kapitel vorher hat Jesus darüber gesprochen, Kapitel 19, Verse 43, 44. Es werden Tage über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall rings um dich aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder in dir dem Erdboden gleich machen und keinen Stein auf dem anderen lassen, zur Strafe dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und in der Zerstörung der Stadt ist die Zerstörung des Tempels inbegriffen und beides, so sagt Jesus, ist eine Strafe dafür, dass sie ihn als Retter verwerfen. Und die Strafe, die Jesus ankündigt, ist ganz ähnlich derjenigen circa 600 Jahre zuvor. Auch damals ist Jerusalem von babylonischen Truppen umzingelt, belagert und schließlich 587 vor Christus zerstört worden. Und das, was Jesus hier jetzt schreibt, dieser Schluss liegt ziemlich nahe, hat sich erfüllt, als die römischen Truppen 70 nach Christus die Stadt belagert und zerstört haben, samt dem Tempel. Die Jünger von Jesus haben erwartet, dass Jesus in Jerusalem als König Israels offenbar wird, der die Stadt von den Römern befreit. Jesus würde Israel, Jerusalem und den Tempel wieder zu Ehren bringen und damit Gott verherrlichen. Jesus sagt, nein, so wird's nicht sein. Dass Jesus in Jerusalem umgebracht werden wird, hat er seinen Jüngern schon mehrfach gesagt. Und als Folge davon wird die Stadt von Gott und von Gott endgültig verlassen werden. Das Gericht wird endgültig sein, weil der Tempel mit Jesus seine heilstiftende Funktion verloren hat. Der Tempel ist nicht mehr der Ort, wo Gott Sühne stiftet. Entscheidend ist jetzt, ob ein Mensch durch den Glauben mit Jesus verbunden ist oder nicht. Ist ein Mensch mit Jesus verbunden, empfängt er Gottes Rettung, ist er es nicht, empfängt er am Ende das endgültige Gericht. Und Jesus entmutigt seine jüdischen Jünger, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, noch irgendwelchen Schutz zu suchen in Jerusalem oder dem Tempel, Vers 21, dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen, nicht nach Jerusalem. Wer in Jerusalem ist, soll die Stadt schnell verlassen. Und wer auf dem Land ist, soll nicht in der Stadt Schutz suchen, denn dann kommen die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung geht, was in der Schrift vorausgesagt ist. Das ist ganz ähnlich wie schon im Alten Testament, als die Babylonier angerückt sind. Da gab es falsche Propheten in Jerusalem, die haben verkündigt, hier in Jerusalem sind wir sicher. Und der Prophet Jeremia hat den Leuten gesagt, das Beste, was ihr machen könnt, ist, dass ihr euch freiwillig den Babyloniern ergebt. Weil wenn Nebukadnezar erst anfängt, die Stadt einzunehmen und ihr seid dann noch in der Stadt, dann wird er euch alle umbringen. Und Ähnliches sagt Jesus hier. Also verlasst euch nicht darauf, dass ihr gerade in Jerusalem und im Tempel Rettung finden werdet vor den römischen Truppen. Warum werdet ihr keine Rettung finden? Weil Gott selbst diese Truppen benutzen wird, um euch zu richten. Genau wie damals mit den Babyloniern. Lasst euch nichts anderes einreden. Vers 23. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Es wird eine große Not im Land herrschen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk hereinbrechen. Die Menschen werden mit dem Schwert erschlagen oder als Gefangene unter alle Völker verschleppt werden. Jerusalem wird von den Völkern niedergetreten werden, bis deren Zeit erfüllt ist. Lukas hat berichtet, als Jesus in Jerusalem reingekommen ist, da hat er über die Stadt geweint und über ihre Bewohner, weil er vorausgesehen hat, dass sie ihn ablehnen werden und sich damit Gottes endgültiges Gericht zuziehen. Und ähnlich ist es auch hier. Jesus kündigt das Gericht an, aber er hat Mitleid mit denen, die besonders betroffen sein werden. Das sind hier hochschwangere Frauen oder Frauen mit Säuglingen im Arm. Jesus weiß und er sieht es. Viele von denen werden sterben. Es wird ein schreckliches Gericht sein, das Gott über dieses Volk ausüben wird. Das ist so diese Doppelheit. Wenn Gott Gericht übt, heißt es nicht, dass er kein Mitleid haben kann mit denen, die gerichtet werden. Aber dieses Mitleid hindert ihn dann doch nicht, dieses Gericht auszuüben. Viel besser ist es, sich dahin zu flüchten, wo wir es nur mit dem barmherzigen Gott zu tun haben, nämlich im Evangelium. Am Schluss macht Jesus diesen Zusatz: Jerusalem wird von den Völkern niedergetreten werden, bis deren Zeit erfüllt ist. Hier gibt's im Wesentlichen zwei Deutungen. Nach der einen will Jesus hier sagen, also wenn Israel und Jerusalem das volle Gericht Gottes bekommen hat, Klammer auf, durch die Völker, Klammer zu, danach kriegen die Völker ihr Fett weg. Dann werden die endgültig gerichtet. Auch da kann man sagen, okay, ist was dran. Die Babylonier, die hat Gott auch es benutzt, um Israel zu richten. Später sind aber die Babylonier gerichtet worden. Durch die Perser. Wahrscheinlich will Jesus hier aber etwas anderes zum Ausdruck bringen. Die Zeit, die erfüllt werden muss, deutet darauf hin, es geht nicht nur um irgendein Endereignis, sondern eine Zeit wird erfüllt, wenn sie irgendwann anfängt und sich über langere Zeit hinwegzieht und am Ende, ja, ist sie erfüllt. Es scheint um die gesamte Zeit zu gehen, die zwischen der Aufrichtung und der Vollendung der Herrschaft Gottes liegt. Es scheint um Mission zu gehen. In der Endzeitrede, wie sie bei Matthäus überliefert wird, Kapitel 24, Vers 14, da sagt Jesus: Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Also wann kommt Jesus wieder? Wann wird er Gottes Herrschaft vollenden? Wenn nach Gottes Meinung das Evangelium genügend in alle Welt ausgebreitet worden ist. Und auch da bleibt's, also das kann man jetzt nicht als genauen Gradmesser nehmen, wie nahe die Wiederkunft von Jesus bevorsteht. Gesagt wird jetzt nicht, also es muss jeder einzelne Mensch das Evangelium gehört werden. Das ist damit nicht gemeint wahrscheinlich, sondern das Evangelium muss lang und breit in der ganzen Welt bekannt gemacht worden sein. Und da drinnen steckt auch eben wieder eine Aufforderung an die Jünger. Leute, was ist eure Aufgabe in der Zeit, bis ich wiederkomme? Ihr sollt das Evangelium ausbreiten. Dazu seid ihr hier. Ja, vielleicht noch ein Hinweis. Es gibt auch eine Auslegungstradition im Blick auf die Endzeitreden von Jesus, die besagt, dass das Ereignis, also dass in den Endzeitreden Jesus über nichts spricht, was nach 70 nach Christus noch geschehen wird. Und das ist die Sichtweise, die Endzeitrede beschäftigt sich eigentlich nur mit Ereignissen bis 70 nach Christus. Und das ist häufig verbunden so mit der Auffassung, also nach 70 nach Christus, mit der Zerstörung des Tempels, hat die Mission den entscheidenden Durchbruch erfahren. Also diese enge Verbindung zwischen der Zerstörung des Tempels und dem Durchbruch der Mission besteht aber, zumindest wenn wir Lukas lesen, nicht. Die Zerstörung des Tempels in Jerusalem hat so gut wie nichts mit der Ausbreitung des Evangeliums zu tun. Also, dass das dadurch irgendwie erleichtert worden wäre oder nicht. Das Evangelium, berichtet Lukas in der Apostelgeschichte, ist in Jerusalem und Judäa vorher lang und breit bezeugt worden. Das Evangelium ist vor 70 nach Christus bis nach Rom gelangt. Und auch gerade was Christen in Rom anbetrifft oder in Thessalonich oder in Athen, für die war das völlig uninteressant, was da jetzt mit dem Tempel in Jerusalem passiert oder nicht. Die haben nicht gedacht, oh, jetzt ist der Tempel zerstört worden, oh, jetzt kriegt das Evangelium aber erstmal so einen richtigen Schub. Nee. Die haben vorher erfahren, welche Kraft das Evangelium hat. Die Ausbreitung des Evangeliums, die Verkündigung des Evangeliums und die Annahme des Evangeliums von Menschen in allen Völkern, das ist das hervorragende Zeichen der sogenannten Endzeit. Das hat begonnen, als Jesus damals in Jerusalem sein Leben für uns gegeben hat und als Gott ihn auferweckt hat. Seitdem erschallt diese Botschaft von Jerusalem aus in der ganzen Welt. Und sie wird so lange verkündet werden, bis Jesus wiederkommt. Und die Zerstörung des Tempels in Jerusalem ist nicht nur eine Warnung an die ursprünglichen Jünger, die Juden ihrer Zeit. Die Zerstörung des Tempels ist eine Warnung an alle Menschen, die Botschaft von Jesus, dem gekreuzigten Retter, nicht zu verachten. Die Zerstörung des Tempels ist ein Zeugnis dafür, wie Gott das Volk der Juden dafür bestraft hat, dass sie Jesus abgelehnt haben. Daraus sollen wir, die wir nicht Juden sind, aber nicht irgendwie hochmütig werden und sagen, ja, also die haben sich besonders schuldig gemacht an Jesus. Nein. Die Botschaft, die daraus für uns folgt, direkt ist, wenn du Jesus ablehnst, dann wirst du noch eine schlimmere Zerstörung erleben bei seiner Wiederkunft, als die Juden sie damals erlebt haben. Die Zerstörung des Tempels in Jerusalem ist mit vielen anderen sogenannten Zeichen in dieser Zeit, Kriege, Tod, Hunger, sie ist ein Zeichen dafür, ein Ruf dazu, dass wir uns vorbereiten auf unser Ende. Am Ende kommt es darauf an, wie wir in diesem Leben zu Jesus gestanden haben. Das ist alles entscheidend. Und Jesus hat sich auch nie gescheut, wirklich Klartext zu reden vom doppelten Ausgang. Wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es für die, die ihn verachtet haben, bis zum Ende die ewige Verdammnis. Also ein viel schlimmeres Gericht als dieses zeitliche Gericht über das jüdische Volk damals. Jesus bringt über die, die ihn ablehnen, eine ewige Strafe. Endgültig. Aber Jesus will auf keinen Fall, dass das irgendeinem von euch passiert. Jesus will, dass jeder von euch das Evangelium hört und dass es begreift und dass er es wertschätzt. Jesus will von jedem Einzelnen von euch, dass er an ihn glaubt und dass er ihn immer mehr lieben lernt. Jesus ruft dich dazu auf, in diesem Glauben auszuharren bis zum Ende. Auf diese Weise wirst du am Ende mit dabei sein, wenn Gott seine gnädige Herrschaft vollendet. Und wenn das soweit ist, dann können wir uns alle freuen. Alle, die Jesus kennen und mit ihm verbunden sind, die werden in Ewigkeit jubeln. Weil wenn Gott seine ewige Herrschaft vollendet, etwas Größeres kannst du dir da gar nicht vorstellen. Amen.